Jetzt ist es angeschaltet, hörst du mich besser. Und wenn du mal merkst, ich werde leiser, das kann im Laufe eines Vortrags passieren, müsst ihr einfach nur mal die Hand heben. Hinten, natürlich, der Philipp braucht das nicht. Dass ich wieder lauter spreche. Ich habe heute schon ein besonderes Erlebnis gehabt. Man sollte es nicht glauben. Ich wusste ja, ich hatte mit dem Helmer getauscht, der hat heute Besuch und ist mit denen irgendwie, ich glaube, in Wiedenest in der Gemeinde, die Schwestern vom Bernd Brockhaus, die wir ja alle kennen, und hatte mit ihm getauscht und hat man natürlich auch Gedanken gemacht über das, was nach meinem Urteil angesagt zu sein scheint in dieser Zeit. Und ich hatte diesen und jenen Gedanken und davon werdet ihr auch was hören, aber so ein richtig den Aufhänger, der war mir eigentlich irgendwie sowas, ich war nicht glücklich damit. Und dann haben wir heute Morgen einen Zettel gelesen und da ging das Klick und da war er da. Und das Klick ist ausgelöst worden von einer Stelle in Markus 3, Vers 13. Mussten wir lesen, zu diesem Zettel, den wir lesen, die Berufung der 12 Apostel. Und er steigt auf den Berg, Vers 13, Kapitel 3, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, dem Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, den Kanaanäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Und dann haben wir darüber einen Zettel gelesen und das, ich will jetzt nicht über die einzelnen länger reden, aber das Entscheidende für mich, die Einsicht, die ich hatte für mich, ist, darauf wurde dann auch im Zettel hingewiesen, wie unterschiedlich diese Leute waren. Da gab es den Eiferer, wie steht das hier? Dann gab es den Kanaanäer, dann gab es den Matthäus, dann gab es St. Petrus, Johannes, die Söhne des Zebedäus. Was waren die alles? Petrus und noch einige andere waren Fischer. Am See Genezareth. Matthäus war Zolleinnehmer. Hatte also einen Posten im öffentlichen Dienst, würde man heute sagen. Und der öffentliche Dienst wurde dominiert von den Römern. Die sahen, dass die Steuern reinkamen. Ja. Möglicherweise hat Simon der Eiferer, ein Zelot, der genau das Gegenteil war, der im Geheimen die Regierungsmacht Rom bekämpfte, der hat wahrscheinlich mit Fingern, wie andere Leute auch auf dem Matthäus gesagt, das ist ein Kollaborateur. So nannte man im Zweiten Weltkrieg in Frankreich, da ist das entstanden, die Leute, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten. Kollaborateur, ein Schimpfwort natürlich. Die waren alle sehr, sehr unterschiedlich, die Leute. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wie kann daraus etwas werden? Aus diesen unterschiedlichen Herkünften, da konnten die ja auch nichts für. Vielleicht war der Vater von Simon dem Eiferer auch Sohn, so einer gewesen. Kanaanäer, ich frage mich jetzt gerade mal, sechs. Ja, wahrscheinlich von Hebräisch Kanaeifern, das ist also ein anderes Wort für Eiferer. Das wird doch kein Kanaaniter gewesen sein, nein, mal ein Eiferer. Der hatte das vielleicht von Kindesbeinen an gelernt. Und war dann auch ein Eiferer geworden, ein Gegner der Römer, ein Feind der Römer, deren höchstes Ziel es war, die Römer aus dem Land zu vertreiben, was den Juden dann in Israel ja äußerst schlecht bekommen ist im Laufe der nächsten 150 Jahre, kann man sagen. Und er hat womöglich gesagt, da, der Kollaborateur Matthäus. Und das waren ja oft nicht nur Kollaborateure, sondern auch Leute, die da reich wurden, denn so eine genaue Buchführung wurde ja nicht gemacht, da konnten die immer einiges für sich abzweigen und standen recht gut da. Und die Leute konnten dann sagen, ja, ist kein Wunder, dass der Matthäus wohlhabend ist, der hat ja so allerlei abgezweigt, nicht? Der hat sich auch jetzt da und da noch ein Grundstück gekauft oder irgend sowas. Sie waren also ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Und die beruft der Mann, Jesus. Er hat sie berufen, Kraft seiner Autorität, aber auch im Bewusstsein ihrer Unterschiedlichkeit. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewegt hat. Die Bibel sagt darüber nicht. Wir wissen nur, dass die einen das und die anderen das gemacht hat. Und man kann von der Berufung des Apostels Paulus her schon sagen, dass nicht alle Aufgaben abgedeckt wurden von den Zwölfen. Obwohl auch viele Aussagen, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Hinweisen, aus denen man Vermutungen abziehen kann, dass manche Leute, die wir sonst gar nicht mehr kennen, der Jünger Thaddäus, was wissen wir denn von dem schon? Dass aber einige dieser Jünger, von denen wir in der Bibel nicht viel hören, Richtung Osten ins Zweistromland gegangen sind. Denn da gab es sehr früh Gemeinden. Und Richtung Ägypten. Wie das gewesen ist, brauchen wir nicht zu wissen. Machen wir uns auch weiter keine Gedanken. Also sie waren sehr unterschiedlich. Der Herr aber beruft sie. Und es gibt etwas, was sie noch zusammenbringt. Das darf man dann nicht vergessen. Sie sollten bei ihm sein, Vers 14, und nicht ihn umstehen und sagen, und damit ist es getan, sondern damit er sie aussende. Sie bekamen also eine Aufgabe, Aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das, was diese unterschiedlichen Personen nun zusammenbringt, ist die Gemeinsamkeit der Aufgabe. Matthäus, du denkst nicht so wie ich, Simon, oder wie ein Fischer, der mit dem Netz umzugehen weiß. Du denkst so und ich denk so, aber wir sind vereint unter der Aufgabe und diese Aufgabe muss uns auch einen. Wir ziehen an einem Strick. Wir vereinigen uns da. Und das ist das Besondere, was diese Jünger nun haben. Und das können wir dann auch weiter in den Evangelien, vor allen Dingen dann aber in der Apostelgeschichte sehen, dass sie zusammenstanden. Es war der gemeinsame Herr, es war die gemeinsame Aufgabe, sie brachte sie durch, zueinander. Und das ist auch eine Sache, die für uns heute von großer Bedeutung ist. Merken wir das nicht auch alle, dass wir sehr unterschiedlich sind? Das ist ja das Elend unserer heutigen Zeit. Das ist wirklich heute eine Zeit in den Geisteswissenschaften, dass die Leute sagen, Europa geht an der Selbstsucht zugrunde, der Selbstsucht des Einzelnen, der nichts mehr kennt als seine persönlichen Interessen. Und weil er nur noch vor diesen persönlichen Interessen auf seinen Knien liegt, kann er es bei einer Frau auch, ich weiß nicht, im Durchschnitt 3 Jahre aushalten oder was. Das heißt, die Menschen werden eheunfähig, sodass sie einfach nicht mehr zusammenkommen können. Warum? Weil das Maß aller Dinge ist, komme ich auf meine Kosten oder komme ich nicht auf meine Kosten. Es liegt sicher auch an unseren Zeiten, insofern nämlich, als viele Ehen auch buchstäblich darunter leiden, dass sie keine gemeinsamen Aufgaben mehr haben. Und da hat Gott der Ehe ja auch noch die Kinder verordnet. Und das ist ja das nächste Problem, was auch in der heutigen Zeit eine Rolle spielt. Viele Kinder, viele Ehen, die ehelos sind, das ist nicht bei allen der Fall, das muss man immer sehen, aber eine Gesellschaft, die im Grunde Kinder ablehnt, das darf man nicht sagen, das sage ich auch mal als Lehrer. Ja. Ich habe so viele Mütter gesehen, denen ihre Kinder letzten Endes gleichgültig sind. Die hatten gar keine Zeit am Nachmittag, sich mal um ihre Kinder zu kümmern. Und von den Männern erst ganz zu schweigen. Ja, da mussten sie zu irgendwelchen Selbstverwirklichungsgruppen, zum Tennis spielen und dies und das und dies und das. Und morgens verstopften sie auf dem Parkplatz, da brachten sie ihre Kinder hin, auch wenn sie nur 200 Meter weg wohnten, brachten sie dann hin und verstopften den Parkplatz mit ihren Sportcabriolets. Es war wirklich lustig anzusehen, wirklich lustig anzusehen. Das ist ein Teil unserer Welt, ja. Und deswegen zerfallen solche Gesellschaften, da wollen wir uns gar nichts vormachen. Das geht nicht 100 Jahre so weiter. Entweder sie orientiert sich neu oder sie zerfallen. Und damit sind die großen Probleme unserer Zeit auch bezeichnet. Und das ist ein Thema, das hat mit den Muslimen zu tun, aber betrifft eigentlich unsere Gesellschaft. Wobei ich mal auch zur Ehre dieser muslimischen Menschen, die ich kennengelernt habe, in dem Sprachunterricht sagen muss, ich habe da eigentlich nur Väter mit gut erzogenen Kindern kennengelernt. Ich erzähle ja immer, so aus dem Nähkästchen kann ich ja heute machen, weil die Leute ja niemand mehr kennt, so eine Mutter, die mir auch mal einen Rechtsanwalt auf den Hals schicken wollte, weil ich weil ich gewagt hatte, ihrem Sohn eine 5 im Deutschaufsatz zu geben, kann man ja auch sagen. Die war aber vorher schon mal am Elternsprechtag gewesen. Und ich musste ihr sagen, da war ich in einem Alter, da fing ich an, die Mütter auszuschimpfen. Wenn ich kam, da dachte ich, du bist ja auch ein Kerl, fängst jetzt an, die Eltern zur Brust zu nehmen, so und so. Ich sage, ihr Sohn, das ist durchaus nicht unbegabt, wenn der mal lernt, überhaupt mal anständig ein Haushalt zu führen. Und so weiter. Und seine Hausaufgaben machte. Dann ging das. Und da sagte die Mutter so ganz, ich guckte mich so ganz hilflos an. Ja, sagte er, aber wenn er das nicht machen will, was soll ich denn da machen? Da kannst du auch nichts mehr sagen, ne? Da kannst du auch nichts mehr sagen. Die waren so hilflos, dann auch ihren Kindern, ihrem Sohn eine Orientierung zu geben. Und solche, das sind Auswüchse, die sind allgemein. In der Presse habe ich jetzt zufällig was gelesen. Ich habe schallend gelacht, weil das so auch aus meiner Welt geschrieben war. Da beschrieb jemand, eine ziemlich bekannte Zeitung war das, schrieb von Elternsprechtagen, wo dann ein Vater zu dem Lehrer sagte, ja, also das mit den Hausaufgaben, das ist nichts für meine Tochter. Wir haben jetzt zu Hause beschlossen, dass wir in den nächsten Wochen keine Hausaufgaben machen. Wir haben beschlossen. Ist erstaunlich, nicht? Das ist unsere Zeit, wo jeder nur noch das Seine sucht. Das ist eine schlimme Zeit. Aber wir sind ja auch alle geprägt von den Lebensumständen. in die wir hineingeboren sind. Und dafür können wir nichts. Der eine wird im Oberbergischen geboren und sieht nie was anderes von der Welt. Der andere wird in Rumänien geboren, hat ganze Wanderungen hinter sich und vieles, vieles andere mehr. Und da müssen wir ja fragen, warum ist das so? Ich habe mich sicher auch manchmal gefragt, warum bist du da im Oberbergischen geboren? Denn das ist ja einerseits schön, auf der anderen Seite regnet es viel. Man kann sich durchaus vorstellen, warum ist man nicht in Südtirol geboren, in diesem gnädigen Landstrich, da unten oder an anderen Stellen. Aber das müssen wir so annehmen. Und das ist etwas Besonderes, was immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden muss und was die Menschen heute auch unter ideologischen Einflüssen, die von den Universitäten kommen, von den Schulen, von den Medien, das ist die Idee der Gleichheit, als ob die Menschen gleich wären. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Menschen sind ungleich. Sie sind ungleich. Jeder Mensch ist ein Unikat. Und an erster Stelle als Kind einmal, als Kind auch, muss er das, und er tut es ja auch, akzeptieren, was um ihn herum ist. Er kann sich das Kind kann sich die Mutter nicht aussuchen, die Mutter kann sich das Kind nicht aussuchen. Der Vater kann sich seine Kinder nicht aussuchen und sie geraten so unterschiedlich. Philipp, da kannst du ein Lied von singen. Nicht? Ich bin selber als Großvater, habe oft mit Thea darüber gesprochen, ich sage, sind die Kinder Unikate, unterschiedlich. Der eine ist so und der andere ist so. Der Jakob hat sich das wahrscheinlich auch gedacht. Der Ruben ist ja ein bisschen dumm, nicht? Der Ruben. Aber es war irgendwie eine ehrliche Haut. Und Simon und Levi, da dachte er, das sind ja richtige Schlägertypen. Simon und Levi. Ja, der Erste, der was taugt, ist Judah. Und wenn man die ganze Bibel kennt, da merkt man hier die Handschrift Gottes schon. Nein, Judah, aus dem der Messias hervorgeht, dem Fleische nach. Ja, und der Erste, der geboren wurde, war Kain. Kain und Abel, kurze Zeit später, dann kamen ja noch andere her. Aber was war das Besondere? Und das ist etwas wieder, was uns alle Menschen auch nach der Bibel, nach Gottes Ratschluss, nach Gottes Denken kennzeichnet. Wir werden in eine Familie hineingeboren, mindestens in eine Zwei-Personen-Familie, wie das ja heute oft üblich ist. Ich glaube, in Berlin alleine gibt es 40.000 Frauen ohne Männer, die Kinder haben. Alleinlebende, Alleinerziehende. Da müssen dann immer noch politisch korrekte Vokabeln her. Das heißt, was der kleine Kain, der erste Sohn auf dieser Erde, vorfand, das waren dann auch seine Eltern und die Eltern waren von Gott geschaffen, in Sünde gefallen. Sie waren so und so und so. Und in diesem, modern ausgedrückt, sozialen Zusammenhang, da fand sich der Kain wieder. Und da hat er dies gelernt, da hat das gelernt, er hat gelernt, dann zu laufen und wer weiß was, alles. Er hat aber auch gelernt, dass Absprachen getroffen werden und eingehalten werden müssen. Wir müssen uns jetzt um das und das hin. Die Ernte ist reif, wir müssen sie einholen, Eva. Ja, wie mache ich das dann mit dem kleinen Kain? Hat sie mit aufs Feld genommen und irgendwo in den Schatten gelegt, um das Getreide zu ernten oder wer weiß was sonst. Das geschah ja. Und als der kleine Kain größer wurde, musste er auch helfen. Und das tun die Eltern auch mit gutem Gewissen. Wenn ich jetzt eine Projektion hier hätte, habe ich aber nicht, dann würde ich den Satz erscheinen lassen, die Eltern verpflichten die Nachkommen darauf, weil sich das Gegebene bewährt hat. Geerntet wird dann, wenn die Ernte reif ist und vieles andere mehr. Und gegessen wird, wenn das Essen fertig ist. Und wenn das Essen fertig ist, bestimmt die Mutter und so weiter. Viele Dinge im Leben werden den Kindern schon früh mitgegeben und die Kinder sind sich dessen gar nicht bewusst. Das merkt man ja vor allen Dingen, wenn sie so halbwüchsig sind, das habe ich ja so gerne so im Vorschulalter, wie die Regeln internalisiert haben. Wir geben jetzt Essen, ne? Und dann krabbeln unsere Enkel dann auch mal direkt auf die Bank, wo sie hingehören. Die wissen das, da gehören sie hin und so weiter. Und das sind die Dinge, die Kinder lernen und das macht sie lässt sie geprägt sein von den Eltern. Wenn wir das auf moderne Verhältnisse übertragen, dann wissen wir, vieles ist ganz, ganz, ganz anders. In den modernen Familien heute gehört es auch zum Ton, dass mittags der Vater in Ausnahmefällen mittags zum Essen kommt, wie das bei uns noch üblich war. Das hat sich alles geändert. Aber diese Verhaltensänderung, wir nehmen das jetzt alles mal positiv in ihrem Sinn, sind Antworten auf die Herausforderungen des Lebens, die sich Tag für Tag stellen. Es ist das gute Recht der Eltern und ihre Pflicht, den Erben das zu vermitteln, was sich nach ihrer Ansicht und Erfahrung im Leben bewährt hat. Es ist das gute Recht und die Pflicht. Ob nun einer ein Klempnergeschäft hat, dann gehört es zum Recht und der Pflicht des Vaters, diese Kinder, wenn es an der Zeit ist, einzuüben und die Dinge, die das mit sich bringt. Die das mit sich bringt. Ich habe das ja selber auch gelernt und bin samstags, als es gar keine Schule mehr gab oder wenn ich freitags abends von Bonn zurückkam, sehr häufig samstags mit auf Tour gefahren, Brot verkaufen. Das ist das gute Recht der Eltern, den Sohn, der ja sonst gar nicht da ist, noch zu verpflichten, dies und das zu tun oder dies oder jenes. Das ist diese aktive, unbewusste Erziehung, die einfach stattfindet. Und das ist Gott gewollt. Das ist jetzt das Entscheidende. Der Mensch wächst nicht als isoliertes Einzelwesen heran, sondern er erwächst heran im Schoß der Familie. Und Gott wusste ganz genau, weshalb er das nämlich so gemacht hat. Denn der Schoß der Familie ist eine feste Burg, in der sich das Kind sicher fühlt. Es ist für die Kinder eine unendliche Gabe, wenn sie bei Mutter und Vater aufwachsen können und dort ihre Überzeugungen prägen können. Ich sage das deshalb mal ganz bewusst, weil in der heutigen Zeit, da mache ich mir wirklich echt Sorgen um die Kinder. Sie kommen sehr früh in Kindertagesstätten und so weiter, manchmal mit Menschen in Berührung, die etwas ganz, ganz, ganz anderes lehren. Ganz anderes lehren. Es gibt Lehrer und Lehrerinnen in den Grundschulen, vielleicht sogar schon in den Kindern, die dann den Kindern beibringen, bist du denn wirklich ein Mädchen oder möchtest du nicht lieber ein Junge werden oder umgekehrt? Nicht? Das ist dieses sogenannte soziale Geschlecht. Das nennt man heute Gender. Ist natürlich wieder eine amerikanische Schnapsidee. Kommt von einer Professorin in Amerika, die eines konnte, sie konnte ihre Ideen verbreiten. Das hat sie hervorragend geschafft. Sodass ich, und die ist zum Beispiel, ist wirklich nur ein Beispiel, es gibt viele andere Dinge, wo jetzt der Papst sogar sich aufgerafft hat, ein sehr, sehr deutliches Wort dazu zu sagen. Und merkwürdigerweise ging vor ein paar Tagen durch die Presse, dass der württembergische Ministerpräsident Kretschmann gesagt hat, die Familie ist für mich immer noch das Erste. Da sind die Grünen wie einmütig über den Mann hergefallen. Wie kann der das denn nur sagen? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das. Und deswegen muss ich auch noch mal jetzt, und ich sage das mal ganz bewusst, um, liebe Geschwister, euch bewusst zu machen, wir stehen wirklich in einem Kampf. Ich lese mal aus 1. Johannes 4 etwas. 1. Johannes 4. Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist eine Aufgabe, die Gott uns stellt. Wir sollen das nicht einfach nur so hinnehmen, sondern wir müssen uns fragen, ist das in Ordnung, was der Journalist da erzählt? Ob im Fernsehen oder in der Zeitung oder wo auch immer. Ist das in Ordnung, was der Lehrer dazu erzählt? Es werden schlimme Dinge in manchen Fächern heute unterrichtet. Das war vor 30 Jahren. In dieser Form noch längst nicht so. Aber da kann man das erkennen. Und das ist nicht der einzige Fall. Lesen wir dazu noch. Thessalonicher Brief. Da heißt es in Vers 20, Vers 19 fangen wir an, den Geist löscht nicht aus. Das ist schon einmal sehr, sehr wichtig. Dann, Weissagungen verachtet nicht. Es heißt nicht, dass man sie kritiklos übernehmen soll. Man soll hinhören und sich fragen, ist das so oder nicht? Es gibt auch heute häufig Menschen, die durchaus Dinge sagen, wenn das so und so läuft, läuft das so und so weiter. Das gibt es auch im Alten Testament, dass Menschen da Weissagungen, dass Gott Menschen, die nicht aus Israel sind, gebraucht, um irgendetwas zu sagen. Musterbeispiel Biliam. Es gibt aber noch andere Fälle. Und dann heißt es, Weissagen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und das, wenn er sagt, prüft aber alles, heißt das schlicht und einfach, seht euch die Sachen genauer an und denkt mal darüber nach. Kann ich das akzeptieren oder muss ich da vorsichtig mit umgehen oder muss ich das sogar ablehnen? Ablehnen. Prüft aber alles. Eckhard und ich, wir waren am Freitagabend im Vortrag in Dillenburg. Das heißt, die musste ausgelagert werden nach Heiger, denn die Stadthalle Dillenburg, musste wegen Brandgefahr geschlossen werden. Da waren wir also in Haiger, große Stadthalle, doppelt so groß wie hier das Gebäude und hinten raus noch Nebenräume und so weiter. War übrigens voll. 500 Mann, sagte der Hartmut Jäger. 500 Mann, war übrigens noch besonders schön, als wir da Lied 22 singen. 500 Mann singen vierstimmig Lied 22. Nicht Eckhardt, hat uns gefallen. Ich war wirklich gerührt. Schön, nicht wie der gewaltige Klang dieses Liedes die Halle erfüllte. Ja, und dann sprach der Klaus Günschel da. Und er bringt ja auch immer sehr viele Beispiele aus dem wirklichen Leben. Wie er sagte, bist ja an dem Reiherhals da oben in der Uckermark. Er sagte, und inzwischen habe ich die Uckermark kennengelernt. Die Uckermark ist das gottloseste Gebiet in ganz Europa. Ich kann es nicht nachprüfen. Er hat wohl da mal eine Grundlage gehabt. Die Uckermark, das ist so das Gebiet nordwestlich von Berlin. So von Berlin zur Odermündung darüber, Usedom und so weiter. Die Uckermark, das gottloseste Mann. Er hat das geprüft. Er sagt, ich habe noch keinen Uckermärker gefunden, der gläubiger Christ ist. Und da hat er seine Aufgabe. Und er macht diese Aufgabe und er hat auch viele Gebetserhörungen. Er erzählte zum Beispiel auch von einer Gebetserhörung. In der Nachbarschaft lebte ein Ehepaar. Die Frau kriegte regelmäßig hier um diese Zeit einen Depressionsschub von mehreren Wochen. Der Ehemann hatte mit ihm darüber gesprochen. Und ja, sagte, dann haben wir gebetet. Und ich bin keiner, der so mit den Wundern sagt und Händen und so weiter und so weiter. Aber voriges Jahr haben wir gebetet in einer Gruppe von Gläubigen, es sind auch noch, jetzt, er ist nicht alleine da mit Mitarbeitern und so weiter, kleine Gemeinde, haben sie gebetet für diese Frau und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte die voriges Jahr keinen Depressionsschub. Nicht? So war es doch. Und ich sage, ich nehme das jetzt gar nicht so, wie was in pfingstlerischen Kreisen so dann üblich ist. Ich sage das nur mal. Und jetzt stehen wir wieder vor der Aufgabe, so Mitte Oktober geht das meistens los bei ihr, wie wir beten und wie das dieses Jahr wird. Man merkte so richtig, dass er so ein bisschen angespannt war von dieser Aufgabe. Und so wird er zum Segen für die Welt. Ob daraus noch ein Segen hervorgeht, das kann ja durchaus sein. Das kennen wir ja aus der Bibel, dass manchmal auch der Apostel Paulus irgendwo hingegangen ist und dass es keine Reaktion gab in der Stadt, dass er sogar verfolgt wurde und später plötzlich ist es geschehen. Und wie oft war das so, dass da, wie zum Beispiel auch der Elia sagt, ich bin alleine übrig geblieben. An eine Sache kann ich mich noch erinnern, mit meiner Schwiegermutter habe ich mich da unterhalten über die ersten Verse vom Hebräerbrief. Da ging es auch, dass manche Gegenden so tot sind und das Wort Gottes nicht wirkt. Und dann wieder kommen da tausende Menschen zum Glauben. Und da sagte sie mal, ja, sagte, das lesen wir ja, nachdem Gott ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Der Boden, auf dem die Arbeit der Apostel geschah, war von Gott vorbereitet worden. Es gab ein Suchen nach Gott. Schönes Beispiel ist ja der Hauptmann Cornelius in der Apostelgeschichte. Es gab ein Suchen nach Gott. Und zu seiner Zeit antwortet Gott und er benutzt dann eben diese 12 unterschiedlichen Leute. Und diese unterschiedlichen Leute, das sehen wir bei den Jüngern ja in besonderer Weise, die sind auch noch unterschiedlich begabt. Das muss man wirklich im Wortsinn nehmen. Wir sagen ja heute häufig begabt und er ist intelligent, meinen wir. Aber eine Gabe kann auch ganz, ganz anderes sein, was sich zunächst mal gar nicht herausstellt. Ob das nur Musik ist oder eine handwerkliche Begabung, das gibt es ja auch. Und es gibt auch eine Gabe, eine besondere Begabung. Bei Kindern habe ich das auch schon erlebt, die helfen den Erwachsenen gerne. Die arbeiten mit. Papa, darf ich dir helfen? Ah, darf ich dir helfen? Das sind auch Gaben. Und bei den Jüngern finden wir diese unterschiedlichen Gaben ebenfalls. Und wenn dir von dem Kind etwas gefordert wird, dann wächst es. Musterbeispiel ist dieser Josef. Der hatte beim Jakob bestimmt eine Menge gelernt. Eine Menge gelernt. Und da sehen wir aber auch die Grenze. Kinder bleiben, das haben sie so an sich und das ist auch auch der Weg Gottes. Das gehört auch mit zur Schöpfungsordnung Gottes, dass Kinder irgendwann sich von den Eltern verabschieden und sagen, ich lebe jetzt mein eigenes Leben. Und wenn man bis dahin versäumt hat, den Kindern etwas mitzugeben, dann hat man viel versäumt. Das lässt sich meistens nicht mehr so ohne weiteres gut machen. Ob der Jakob das versäumt hat, das glaube ich nicht. Aber was wir bei Josef dann finden, und das bewegt mich immer wieder, der Josef wird in die Schule Gottes genommen. Gott übernimmt die Erziehung. Das hat sicher etwas auch damit zu tun, dass der Jakob seinen Josef, seinen Liebling, verwöhnte. Verwöhnte ist ja auch etwas ganz Schlimmes, was Eltern ihren Kindern antun können. Und dass er ihm für die Größe der Aufgabe, die nur Gott kannte, Jakob auch seine Grenzen hatten. Und so ist das oft bei Eltern auch so, dass wir unsere Grenzen haben und bestimmte Dinge unsere Kinder nur bei anderen Leuten kennenlernen. Und Gott nimmt ihn in die Schule, was daraus geworden ist, das sehen wir. Aber es gibt viele, viele andere Dinge. Der Schoß der Familie. Wenn wir zum Beispiel mal an Ruth denken. Ruth, die schließlich den Boas heiratet und einen Sohn bekommt. Und dann nimmt die Ruth den Sohn und legt ihn der Naomi oder Noomi auf den Schoß. Und sie wurde seine Wärterin, hieß das da. Die Oma hat ihn dann in besonderer Weise versorgt. Das war auch Gott gewollt. Das ist ein wunderschönes Beispiel der Fürsorge für die Kinder, die wir als Menschen übernehmen sollen. Oma spielt nochmal eine Rolle im Neuen Testament, wenn wir an Timotheus denken. Das war ja eine Mischehe. Ob der Mann, der war aus den Nationen, ob er gläubig war oder nicht, wissen wir nicht. Er lebte jedenfalls nicht mehr. Aber dann lesen wir von dem Timotheus, sagt Paulus, du hast ja die Schrift kennengelernt. Du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Da wissen wir, was wir als Eltern zu tun haben. Von Kind auf die Schriften zu lehren. Und es bleibt immer was hängen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass in einer christlichen Familie die Bibel zum christlichen Leben, Wochenleben, dazugehört. Als wir nach dem Krieg wieder frei atmen konnten und der Spuk des Nationalsozialismus vorbei war, ich glaube, das war noch zur Zeit der Nazis, also 1944 so, habe ich so eine letzte Erinnerung, dass nach dem Mittagessen, das wir natürlich immer gemeinsam hatten, hatte ja auch praktische Gründe. Also wir wollen das jetzt nicht so hochhängen. Da las die Tante Anna immer einen Kalenderzettel. Was mir nur im Laufe der Jahre auffiel, in den ersten Jahren, also 44, 45, 46, 47, so ungefähr diese Zeit, da gab es noch keine Abreißkalender und auch keine Buchkalender. Wenn der Kalender zu Ende war, wurde vorne wieder angefangen. Und da merkte ich als Kind schon, dass das manchmal mit den Sonntagen und den Wochentagen nicht mehr übereinstimmte. Das ist bei mir hängen geblieben aus dieser Zeit. Und dann mussten wir natürlich auch immer noch einen letzten Satz sagen. Das war schon eine Schwierigkeit, wenigstens auf den letzten Satz aufzupassen. Aber man darf nicht denken, es bleibt was hängen. Und wie das bei dem Timotheus war, da ist offensichtlich wesentlich mehr hängen geblieben. Vielleicht hat sich die Oma des Timotheus, die wird ja ausdrücklich genannt, das ist, kann ich jetzt nicht mehr lesen, in 1. Timotheus 5, ausdrücklich wird sie genannt, und da hatte die Bibel kennengelernt. Und er hatte damit ein Fundament geschaffen, auf dem der Paulus dann aufbauen konnte. Und so ist aus dem Thomas gewaltig was für die Gemeinde Jesu geworden. So ist das. Und deswegen ist das so wichtig, die christliche Erziehung. Und ich sage das auch ganz bewusst in der heutigen Zeit. Ich bin so dankbar, dass es heute in Gummersbach eine christliche Gesamtschule gibt und in Gelbetal, wie heißt es noch? Bitte? Ja, eine christliche Schule und hier in Wiel auch eine christliche Schule, wo doch dann ein anderer Geist sich ausbreiten kann. Das ist schon sehr wichtig, weil der Kernstoß, das steht auch im Programm, zum Beispiel der Grünen Partei, die Familie ist eine soziale Gruppe unter anderen, die anderen sind alle gleichwertig. Die Bibel sagt und Gott sagt, die Familie, der Mensch ist in der Familie und für die Familie geschaffen. Das ist der Unterschied. Prüfen, ob es sich alles verhält. Das muss man hier ganz deutlich sehen. Da bin ich schon der Meinung, wenn das so ist, muss ich ein Christ sehr, sehr überlegen, ob er eine solche Partei wählen kann. Das ist schon schlimm. Und das kann man auch bei anderen Dingen merken. Was aber noch wichtig ist, ist 5:12, ich muss Schluss machen, darüber musste man auch nochmal sprechen, das ist noch ein weiteres Thema, das auch gut, es kommt dann auch die Stunde, wo man sich abnabeln muss. Paulus ist ja ein Musterbeispiel davon, er hat ja auch die Familie verlassen, aber als er sich bekehrt hat, ist er auch erst mal 2 Jahre nach Arabien gegangen und hat über sich selbst nachgedacht. Das ist das Nächste, was geschieht. Das müsste man in einem anderen Zusammenhang dann noch einmal betrachten. Der Josef wurde rausgenommen, der Paulus wurde rausgenommen, andere wurden auch rausgenommen. Die Jünger verließen ihre Familien, folgten dem Herrn nach und an vielen Stellen kann man das sehen. Und das hat auch so seine Folgen. Wir müssen uns Gott anvertrauen. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Und uns nicht irre machen lassen von jeder ungesunden Lehre, die heute auf dem Markt der Öffentlichkeit abgehandelt wird und sagen, hier, das ist die Autorität, nach der müssen wir uns richten. Und wenn wir das tun, dann tun wir Gutes und das wird sich auch positiv auszahlen. Amen.